Philipperbrief. Ja, ich habe da ein Zitat gefunden, dem es Karl Valentin zugeschrieben wird. Der sagt, ich freue mich, wenn es regnet. Wenn ich mich nicht freue, regnet es ja trotzdem. Ja, und das bringt so ein bisschen eine Haltung zum Ausdruck, wo man sagen kann, ja, das passt auch zum Philipperbrief, der sicher vom bekanntesten Vers her wahrscheinlich dieser ist, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und das sagt der Paulus nicht bloß am Schluss des Briefes, sondern auch zwischendrin. Und ich habe den Eindruck, Freude ist auch eine Entscheidung. Also Freude kann man sich natürlich, wenn was Schönes passiert. Ja, da fällt es ja immer leicht. Also wenn Ulm mal wieder gewinnen würde beim Fußball oder so. Also, oder wenn jemand Geburtstag hat oder wenn jemand wieder gesund wird oder wenn jemand, na, ja, was ich in den anderen Situationen. Paulus hat eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, nämlich zu sagen, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach so oft, wie es geht. Wir werden im Lauf des Briefes sehen, er hat nicht immer bloß Freude gehabt. Aber wie gesagt, die Frage ist ja, ja, also, soll man sagen, manchmal gibt es ja so Tage, wo man sagt, ja, ist halt normal. Also ehrlich gesagt, Tage, die normal sind, sind schon Grund zur Freude. Also, ne? Aber man muss sich vielleicht dran erinnern, wie es auch hier steht. Wir werfen jetzt aber am Anfang noch einen Blick in die Apostelgeschichte, denn das geht so ein bisschen auch diesem Brief voraus. Und wir kommen da zu einem Schlüsselmoment in der Geschichte des Christentums, nämlich der Paulus kommt zum ersten Mal nach Europa und dort wenden sich dann die ersten Christen auch, dem ersten Menschen muss man sagen, die ersten Europäer, dem christlichen Glauben zu. Also der Paulus ist so in dieser Gegend unterwegs, das ist keine bessere Karte gefunden, aber also ist das, was in der Bibel dann so Asien, Kleinasien heißt, ne, die heutige Türkei da. Und dieser Teil hier, der heute auch zur Türkei gehört, der hat damals zu Mazedonien gehört. Das ist ja auch heute der europäische Teil. Also der Paulus ist da nach Europa gekommen und trifft dort die erste Europäerin, die Lydia. Na, man muss auch sagen, die erste Frau in Europa, die eigentlich gar keine Europäerin war. Sie kommt nämlich auch aus Kleinasien ursprünglich und sie handelt mit Purpurstoffen. Also, die kam aus Thyatira. Ja, ist auch ein Sendschreiben der Offenbarung. Aber in Thyatira, da war sozusagen so eine Hochburg der Purpurherstellung. Ja, und die Lydia hat sozusagen dieses Gewerbe, irgendwie ihr Wissen mitgebracht, da nach Philippi, das sehen wir da, so in Nordgriechenland ist es ja heute, und ja, und hat damit wahrscheinlich auch ein gutes Geschäft gehabt. Und der Paulus war ja einerseits, wie gesagt, in Kleinasien unterwegs und dort erschien ihn in einem Traum ein Mann, der hat zu ihm gesagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und manche von euch wissen vielleicht, wie der berühmteste Mazedonier heißt, Alexander der Große. Ja, das war ein Mazedonier. Und dem sein Vater, der hieß Philipp. Und weil der Philipp hieß, heißt diese Stadt Philippi. Ja, also hat so ein bisschen geschichtlich da mit berühmten Leuten zu tun. Und Philippi wurde dann auch von den Römern weiter sozusagen besiedelt. Der Paulus kommt mit dem Schiff nach Mazedonien, dann nach Neapolis. Das ist ja ein wunderschönes Wort, das in Deutschland auch als Ort sehr oft gibt. Das heißt einfach Neustadt. Das gibt es ja auch fast überall irgendwo. Also er kommt dann nach Neustadt und 15 Kilometer wahrscheinlich zu Fuß nach Philippi. Und warum war das sein Ziel? Wahrscheinlich, weil es eine römische Stadt war. Also das, was wir so als freie Reichsstadt bezeichnen, das war sozusagen Philippi auch, das unterstand direkt dem Kaiser. Dort galt auch das römische Recht. Dort waren viele Legionäre, also wer es geschafft hat, 25 Jahre in der Legion zu überleben, der ist sozusagen ehrenhaft entlassen worden und bekam ein Stück Land und viele davon wurden da in Philippi angesiedelt. Und dann gab es dort noch eine Gruppe Römer, wie soll man sagen, die hatten auf den falschen Kaiser gesetzt. Ne? Also so war es ja manchmal, diese Machtkämpfe um die Kaiser, Die einen haben sich zum Augustus gehalten, die anderen zu seinem Gegner. Und dann ist ja der Augustus an die Macht gekommen. Und dann hat der die anderen halt so ein bisschen nach Philippi versetzt. Ja, dass sie ein bisschen Abstand haben. Also, der Paulus besaß römisches Bürgerrecht, dann war er da in Philippi eigentlich gut aufgehoben. Sollte man meinen, wir sehen gleich, es hat auch nicht ganz so geklappt. Und kam dann da an und in der Apostelgeschichte steht dann, da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in der Stadt. Am Sabbat gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Also, ein bisschen idealisiert wahrscheinlich. Aber der Paulus trifft also auf eine Gruppe Frauen, wo wahrscheinlich nicht bloß die Lydia gottesfürchtig war. Was jetzt, also sie hatte offensichtlich da schon so ein bisschen einen inneren Zugang, aber so, ich sage mal, den letzten Schritt noch nicht getan. Vielleicht hat sie vom jüdischen Glauben schon einiges gehört, aber sie war ja keine Jüdin. Also der Paulus kommt, trifft die Gruppe von Frauen, erzählt, ich vermute, was von Sünde und Vergebung und dass Jesus eben da gekommen ist, dass wenn man ihn glaubt, man wieder Beziehung zu Gott hat. Und dann heißt es da wunderschön, euch ist vielleicht da aufgefallen, der Herr tat ihr das Herz auf. Also, ich muss sagen, der Matthias ist mir voraus. Ich glaube, ich habe die Bibel noch gar keine dreimal durchgelesen. Also einzelne Teile natürlich öfters, aber so als Ganzes. Aber irgendwann kommt ja mal der Moment, wo man sagt, okay, ich weiß jetzt was von Jesus mehr oder weniger. Aber dann so zu sagen, ja, das nehme ich jetzt auch für mich. Der Herr hat mir das Herz aufgetan. Und irgendwie jeder, der sagen kann, ich glaube an Jesus, hat das in irgendeiner Form erlebt, zu sagen, Jesus tat mir das Herz auf. Ich muss sagen, bei mir selber kann ich mich da gar nicht so an irgendwas erinnern. Wo ich sage, ja, da war was ganz Besonderes. Also, ja, also kein einschneidendes Erlebnis, aber trotzdem habe ich ja irgendwann gesagt, ja klar, das mit Jesus stimmt, das glaube ich und ich nehme das so. Also fast schon unbemerkt hat auch der Herr bei mir das Herz geöffnet und das verbindet uns praktisch alle dann miteinander zu sagen, da gibt es keinen Unterschied. Niemand hat sich selbst erarbeitet, sondern bei allen gleich. Jeder hat Glauben, weil Jesus ihm das Herz geöffnet hat. Und Lydia hat dann diese Entscheidung ernst genommen. Ich schätze mal, der Paulus hat auch darüber gesprochen. Ich schätze, er hat auch von Taufe gesprochen. Sonst weiß ich gar nicht, ob die Lydia da drauf gekommen wäre. Also, sie lässt sich gleich taufen. Glaube sichtbar dokumentiert für alle. Interessant, dass ja auch hier erwähnt wird, alle aus ihrem Haus werden getauft. Also ich denke jetzt nicht, dass der Paulus leichtfertig da mit der Taufe umging und gesagt hat, naja gut, wenn gerade ein paar stehen, dann nehmen wir die alle gleich. Sondern ich möchte doch auch erwarten, dass die auch zum Glauben gekommen sind. Und so hat man ja schon so eine kleine Gruppe, so eine kleine Gemeinde, könnte man sagen, die sich dann bei Lydia im Haus traf. Denkt, das sind ja so Argumentationen, die ja immer ein bisschen... Also wenn ihr glaubt, dass ich richtig gläubig bin, dann müsst ihr jetzt zu mir nach Hause kommen. Jetzt sagt man, oh, so Männer, die bei einer alleinstehenden Frau, das ist jetzt eher ein bisschen anrüchig. Andererseits setzt sie einen jetzt ein bisschen unter Druck, das heißt ja, sie nötigte ihn. Aber die Lydia hat sicherlich ein größeres Haus gehabt, wo sie dann später eben auch die Gemeinde treffen konnte. So, das ist so der eine Teil der Gemeinde, Haus der Lydia. Aber es gab noch eine weitere Bekehrungsgeschichte in Philippi. Paulus und der Silas war ja sein Begleiter, konnten eine Frau heilen, heißt es da. Sie war eine Magd und hatte so einen Geist in sich, der es möglich machte, dass sie Wahrsagen konnte. Und jetzt nicht bloß so eine erfundene Wahrsagerei, sondern sie konnte wirklich Dinge sagen, was andere nicht wussten. Wir werden das jetzt gleich sehen. Ich habe gedacht, da kommt vielleicht der Text. Nein. Ich lese den Text und ihr habt die schönen Bilder hier. Da folgte Paulus, also die Magd, die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Ja. Und es gibt Schwierigkeiten, weil der Paulus und der Silas, die wollten diese Werbung nicht, obwohl sie ja recht hatte. Sie sagt ja, das sind Leute, die den Allerhöchsten, des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Paulus ist nach ein paar Tagen so genervt, sagt, du wirst gesund. Ja, du wirst gesund. Das war jetzt aber so, dass die Leute, denen die Magd gehört hat, haben gesagt, jetzt ist unsere goldene Gans quasi nicht mehr da, also die uns das Geld bringt, die Frau, die kann nämlich wahrsagen. Und es gab dann falsche Anschuldigungen und sie kamen dann ins Gefängnis. Das ist ja dann diese Etappe da, diese Geschichte, wo man sagt, ja, ich freue mich. Also ehrlich gesagt, muss man sagen, für uns alle wäre das kein Grund zur Freude gewesen. Für Paulus eigentlich auch nicht, aber er sagt, wir singen jetzt trotzdem. Wir singen und loben Gott. Es gibt dann ein von Gott gesteuertes Erdbeben, muss man sagen. Alle Türen gehen auf und alle Fesseln springen ab. Also es kann kein normales Erdbeben erzeugen. Und das führt dann wieder zu Schwierigkeiten für den Aufseher des Gefängnisses, weil er ist persönlich haftbar für jeden, der da ausbricht. Jetzt sind also alle Türen offen, alle Ketten weg. Also das kann nicht gut ausgehen, aber der Paulus und der Silas, ja, die sagen, wir sind noch alle da, erstaunlich, bring dich bitte nicht um. Und sie werden ja dann eingeladen, da ins Haus des Aufsehers. Und auch der bekehrt sich, und auch da heißt es übrigens, dass das ganze Haus dann getauft wird. Also, das sind so die zwei Gruppen. Einerseits die Lydia und ihr Umfeld und dieser römische Beamte, dieser Gefängnisaufseher und sein Haus, das sind so die zwei Gruppen, die die Gemeinde in Philippi mal zunächst zu bilden. Paulus zieht dann ja wieder weiter, ziemlich schnell sogar. Aber er schreibt ja dann später diesen Brief. Und dieser Brief, dieser Philipperbrief, der beginnt so. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu und alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bei der Reise war der Silas dabei. Briefe schreiben Timotheus hier, der damit aktiv war. Wahrscheinlich war das der eigentliche Schreiber und Paulus hat's diktiert. Er sagt, wir sind Knechte von Jesus. Gibt hier überhaupt keine Hinweise auf Autorität als Apostel oder so. Das war scheinbar in Philippi nicht nötig. In anderen Gemeinden hat man das, also in Korinth, eher sagen müssen. Aber die in Philippi, die hatten da kein Problem mit der Autorität des Paulus. Sie sagen, na ja klar, der Paulus hat sich mit Haut und Haaren Jesus verpflichtet und das ist Autorität genug. Sie leben ganz mit Jesus und sie haben uns was zu sagen. Und interessanterweise geht ja der Brief an die Heiligen in Philippi. Und jetzt ist die gute Nachricht, die Heiligen in Philippi sind genauso heilig wie jeder von uns. Jetzt natürlich der Bescheidene sagt, ach, ich bin kein so großer Heiliger. Ja, stimmt, ich auch nicht. Die Heiligen in Philippi sind heilig gemacht, heißt immer. Das heißt, durch den Glauben sind sie wieder in Verbindung mit Gott. Na, im Alten Testament bedeutet heilig, abgesondert für Gott. Also die gehören zu Gottes Truppe sozusagen. Und zu sagen, ja, wer im Glauben ist, kann das auch von sich behaupten. Wir sind heilig, nicht wie gesagt, weil unser Lebensstil so ganz überdurchschnittlich ist, sondern zu sagen, weil wir im Glauben leben. Also es heißt, du bist tatsächlich einer der Heiligen in Ulm und Neu-Ulm, aber wir sind nicht die Einzigen. Ne? Also es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, wir sind die Heiligen und die anderen sind halt irgendwie auch dabei. Ne? Also die anderen, die an Jesus glauben, sind genauso heilig. Und das ist ja schön und das verbindet uns ja auch. Also wir sind genau wie die in Philippi, die Heiligen. Und die Gemeinde in Philippi scheint auch schon ein bisschen strukturiert zu sein, wobei jetzt das, was wir mit Bischof verbinden, damals ein bisschen anders. Also es war da kein hohes Würdenamt in dem Sinn, sondern der Bischof, sage mal so, das war, heute würde man vielleicht sagen, so ein bisschen der Gemeindeleiter. Ja? Also der hat so ein bisschen geguckt, dass die Dinge auch recht gehen. Die Diakone, Das ist heute sicher noch ähnlicher. Das waren oft so einfach ganz praktische Dienste, die die übernommen haben. Und dann steht da, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, ein großes Geschenk, wenn man das so sagen kann. Wir leben aus der Gnade. Wir leben mit Frieden Gottes, also wieder in Ordnung in der Beziehung. Und ja, er ist unser Vater. Wenn wir dann schauen, wo er dann so ein bisschen einsteigt, Paulus freut sich, denn er hat Grund zum Danken. Da steht, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft im Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Also ich finde es immer wieder echt erstaunlich, auch fast schon überraschend. Paulus dankt, wenn er an die Gemeinde denkt. Der Paulus dankt immer, wenn er an die Gemeinde denkt. Jetzt, also meine Frage, was tust du, wenn du an die Gemeinde denkst? Manche freuen sich zumindest. Also das ist ja immer so spannend, ne? Zu sagen, also ich freue mich schon auf den nächsten Gottesdienst. Ich freue mich auf die Begegnung mit den Besuchern. Ich hoffe, es gibt Stehkaffee. Heute leider nicht. Ne? Wie geht's wohl dem, wie geht's wohl jenem? Schön, dass der oder die da war und man fragen konnte. Man könnte aber natürlich noch mehr Gedanken haben, zu sagen, ach ja, am Sonntag, da bin ich wieder mit der Musik dran, mit der Kinderbetreuung dran, mit irgendwas dran, also mit einer Aufgabe. Oder jemand sagt, ach ja, nächste Woche muss ich ja putzen. Ah, ja, richtig. Ja. Oder noch Getränke bringen, Kekse kaufen, was auch immer. Es könnte sogar unter Umständen sein, dass wenn man ans Christbar denkt, man sich ein bisschen über was aufregt. Oder über jemand, der wieder irgendwie, was weiß ich was. Ja. Könnte auch mal drin sein. Natürlich bin ich überzeugt, dass im Blick aufs Christkind sehr viel Dankbarkeit da ist. Ähnlich wie beim Paulus. Dass Dankbarkeit da ist für die Menschen, die da sind. Und trotzdem, wie gesagt, ja gut, wir sind ja eine normale Gemeinde, wo es auch mal verschiedene Emotionen geben darf. Umso überraschender eben, dass er schreibt, ich danke immer, wenn ich an euch denke. Alle Zeit. Und ich bete da auch immer und es ist immer von Dank geprägt. Und sicherlich war in Philippi auch nicht alles Gold, was glänzt. Weiterhin im Brief kann man lesen, dass es auch Streit gab zwischen Menschen, die dort waren. Und trotzdem denke ich, Paulus hat wirklich gewichtige Gründe zum Danken. Zunächst mal, dass es überhaupt eine Gemeinde gibt. Da haben wir ja nicht sagen können, na ja, also wenn mir da die Paulusgemeinde nicht recht ist, dann gehe ich halt da drei Straßen weiter zur XY-Gemeinde. Gab's nicht. Ne? Einfach zu sagen, toll, dass es in einer Stadt wie Philippi, die ja auch sehr bunt geprägt war, eine Gemeinde gibt. Danken, dass es Menschen gibt, die ein Ja zu Jesus gefunden haben. Also da hätten ja auch, ja, es hätte auch sein können, Paulus kam auch in Städte, da hat sich nicht so viel bewegt, sich keine Gemeinde gegründet, da ist man einfach wieder weitergezogen. Einfach zu sagen, schön, dass es dort passiert ist, Menschen haben erkannt, wer Jesus ist. Sicherlich sind auch schon einige Jahre seit der Gründung vergangen, bis der Brief kommt, die Gemeinde gibt es immer noch, immerhin. Und es scheint, dass es keine wesentlichen Streitpunkte gibt. Also deshalb liest man den Philipperbrief ja so gerne, weil keine komplizierten Streitigkeiten da aufgezählt sind. Da gibt es keine Streitigkeiten im Blick auf Gaben des Heiligen Geistes. Keine Fragen, welche Stellung hat wer in der Gemeinde. Es gibt scheinbar auch keine Probleme mit Irrlehren. Noch im Blick auf die Frage, dass Jesus wiederkommt. Also man war sich einfach einig, der kommt wieder. Aber es gab da offensichtlich keine Spannungen. Und ich muss sagen, das ist schon ein Grund zum Danken, wenn es in der Gemeinde insgesamt ohne großen Streit gehen darf. Und das sage ich ja immer wieder, aber ich sage es auch ganz bewusst, es ist schön, jetzt, dass wir seit vielen, vielen Jahren im Christbad das auch so erleben dürfen, dass es keine großen Streitpunkte gibt. Na, natürlich muss man mal über das oder jenes sprechen, aber es gibt keine großen Streitpunkte, die jetzt... Ne? Und also ich schlafe dadurch sehr viel besser, ne? Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Aber ich denke, es ist auch für uns alle gut zu sagen, ja, wäre ja blöd, wenn man sagt, ja, ich sitze lieber hier und ein anderer sitzt da und der eine geht nach da, nach aus, der andere dort. Das wäre doch komisch und irgendwie auch belastend. Also ist ein Grund zum Danken, weil es nicht selbstverständlich ist. Das ist nicht selbstverständlich. Also Paulus ist dankbar und ich habe gedacht, ja, also es wäre schön, wenn wir hier so als Erstreflex beim Stichwort Griesbad auch hätten Dankbarkeit. So als Erstreflex. Dankbarkeit, ich meine natürlich, dass man sagt, ja gut, ich habe da noch eine Aufgabe. Und ne, also das ist ja klar, wir sind ja auch ein bisschen, zu einer Gemeinde gehören auch Aufgaben und so. Aber so als Erstreflex zu sagen, Griesbad, Dankbarkeit für das, was gut ist, dass es uns gibt und so weiter. Ich glaube, das wäre gut, weil es etwas auch von dem ausstrahlen würde, was der Paulus hier schreibt, das er ist dankbar. Es kommt dann noch ein zweites wichtiges Stichwort. Er hat Grund zur Zuversicht, weil Jesus ans Ziel bringt. Er schreibt ja, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Also vielleicht ist bei den Philippern auch gewesen, zu sagen, oh, ja, ich bin jetzt zwar beim Glauben, aber ich bin auch noch so frisch dabei. Hoffentlich kommt da nichts dazwischen. Also ich habe den Eindruck, so von Verfolgung wird nicht viel gesprochen. Das scheint kein großes Thema gewesen zu sein. Aber trotzdem zu sagen, ich hoffe, ich halte durch bis am Schluss. Mit dem Glauben, dass ich dann die Ewigkeit bei Jesus auch dabei bin. Halte ich durch? Das könnte schon so eine Frage bei den Philippern gewesen sein. Und der Paulus macht eine ermutigende Zusage, nämlich zu sagen, einerseits Christus hat den Glauben geschenkt und andererseits zu sagen, er hat die Zuversicht, dass es jeder von uns auch schafft, ne? Dass jeder also das, am Ziel ankommt. Und zwar hat er ganz konkret die Zuversicht, weil er sagt, es hängt nämlich gar nicht an uns, sondern es hängt an dem, der uns zum Ziel bringt. Ja, und das ist das Entscheidende. Und deshalb können wir das auch so zuversichtlich übernehmen. Der angefangen hat, das gute Werk, ich habe gesagt, wir konnten das nicht selber machen, es war ein Geschenk. Ne? Der wird es auch vollenden. Ich sage ja immer, wer hält wen? Wer hält wen? Also es hält immer der, der als letztes loslässt. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer bei den Kindern. Die haben immer so gehalten, dass wenn die Hand losgelassen haben, ich sie noch hatte. Ja. Und so ist es mit Jesus auch. Wer hält wen? Zu sagen, Jesus hält mich. Und selbst wenn ich jetzt irgendeiner Verzweiflung sage, ich weiß jetzt gerade, ich bin unsicher, ich bin gehalten. Und deshalb auch zuversichtlich, dass wir da ankommen. Und das ist auch das Schöne. Wir haben es so ein bisschen anklingen lassen, wenn man bei Beerdigungen mit dieser großen Überzeugung das sagen kann, der Erich ist jetzt am Ziel. Der Gerhard ist jetzt am Ziel. Ja. Da gibt's gar keinen Zweifel. Sie hatten Glauben und sie waren gehalten. Das ist ein Trost für uns alle. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi. Aber der Weg dahin ist manchmal mühsam. Ich habe da so eine Postkarte schon sehr lange, da steht drauf, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Also wie der Weg bis dahin wird zu diesem Ziel, das ist noch ein bisschen offen. Ja. Aber der Hudson Taylor, der ist ja so ein Urvater von der Liebenzeller Mission da, der hat es schön formuliert, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Und das Dritte, was Paulus freut, weil die Liebe weiter wächst. So halte ich es dennoch für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt und von Herzensgrund in Jesus Christus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Furcht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Also, er fühlt sich sehr verbunden, das kommt zum Ausdruck, und er bittet für die Liebe, nämlich, dass die weiter wächst. Und das sind zwei wichtige Begriffe, Erkenntnis und Erfahrung. Interessant, geht eigentlich beides in eine ähnliche Richtung. Erkenntnis sagt, Gottes Erfahrung. Zu sagen, ja, ich habe zunehmend mache ich Erfahrung mit Gott und auch mit Gottes Liebe. Und ich wünsche, dass ihr das alle auch habt, sagt Paulus zu den Philippern, aber auch zu uns, zu sagen, dass ihr auch mit Gottes Liebe Erfahrungen macht. Und das ist ja mal zunächst ein bisschen unabhängig von der Lebensführung, zu sagen, ich mache trotzdem positive Erfahrungen mit Gottes Liebe in meinem Leben. Und das ist ja gut, weil das ist ja wertvoll zu sagen, ja, egal wie die Lebensführung ist, ich weiß mich geliebt, ich bin geliebt und ich spüre das auch von Gott her. Und das Zweite heißt dann tatsächlich, und alle Erfahrungen, da geht es mehr so ums Zwischenmenschliche an diesem Begriff, zu sagen, dass man das auch also beiderseitig erlebt, zu sagen, ich gehe mit Liebe in meinen Alltag, ich versuche Menschen mit Liebe zu begegnen, das hat eine positive Rückmeldung hoffentlich, aber auch andere, wo wir sagen, die meinen es gut mit uns, na, also ich, man sagt, ja, der liebt mich, das klingt bei uns immer schon so hoch, aber wenn wir mal sagen, der meint es gut mit uns, der denkt an uns, der da spüre ich was von der Sympathie, von der Verbundenheit, ne? Man sagt, und das kommt beides da zusammen. Und ich denke, das wäre auch schön, wenn wir das weiter so erleben. Einerseits zu sagen, der Erkenntnis also zu sagen, ich spüre die Liebe Gottes auch in meinem Leben. Das prägt auch mein Gottesbild und untereinander zu sagen, ja, durch unsere Anteilnahme kommt auch unsere gegenseitige Verbundenheit, die Liebe, die Sympathie zum Ausdruck. Und was dann ganz am Ende noch auffällt, interessanterweise, dass es da auch nochmal ums Prüfen geht, das ist ja auch von unserer Jahreslosung her, aber die Jahreslosung steht in Thessalonicher. Wobei man sagen muss, die Thessalonicher waren ja praktisch die Nachbarn von den Philippern, vielleicht hat er da den Gedanken schon im Kopf gehabt. Also Paulus schreibt nicht immer was exklusive Sachen, sondern natürlich, wenn die Thessalonicher prüfen sollen, dann kann man auch in Philippi prüfen, was das Beste sei. Was das Beste sei, damit man einen guten Lebenswandel an den Tag legt. Philipperbrief, ja. Jetzt könnt ihr euch raussuchen, was ihr euch für heute merkt. Also wenn jetzt jemand sagt, ich merke mir alles, das ist zu viel. Ja. Man kann sagen, ich merke mir die Freude. So als Grundding. Oder ich merke mir Grießbad gleich Dankbarkeit als Erstreflex. Oder ich merke mir, Gott bringt mich ans Ziel, weil ich gehalten bin. Oder, so letzter Punkt hier, ich möchte gern weiter Gottes Liebe aufmerksam in meinem Leben wahrnehmen und Liebe leben. Also sucht's euch aus. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass wir echt enorme Zusagen haben. Enorme Zusagen, dass es einfach mal ein Geschenk ist, wenn du einem das Herz geöffnet hast. Wenn du das nicht getan hättest, wären wir heute nicht hier. Und ich danke dir, dass du es auch weiterhin tun wirst. Menschen das Herz öffnen, damit sie erkennen, wer du bist. Und ich danke dir, dass du auch hier im Griesbad diese Gemeinde geschenkt hast, zu der wir gehören. Aber wenn wir sagen, es ist unsere Gemeinde, so ist es doch irgendwie deine Gemeinde, die du uns geschenkt hast. Und schön, dass wir hier zusammen gehören und zusammen auf dem Weg sind. Und hab Dank, dass Griesbad auch viel Dankbarkeit bedeutet. Für die Menschen, für die Beziehungen, für die Lebensabschnitte, die wir gemeinsam unterwegs sind. Für die Räume, das Gute miteinander. Dankbarkeit. Und ich danke dir auch, dass wir wissen, dass du uns ans Ziel bringst. Und andere dahin schon gebracht hast. Und ich danke dir, ja, dass wir in deiner Liebe leben dürfen und Liebe weitergeben können. Und ich danke dir auch, dass wir dir all das bringen dürfen, was vielleicht nicht ganz so Grund zur Freude ist, wo wir sagen, da leiden wir dran, da tragen wir dran, da gibt es irgendwie doch mal auch eine Spannung irgendwo. Es ist ja auch gut, dass es bei dir gut aufgehoben ist. Das ist ja die Herausforderungen, die jeder in der kommenden Woche vor sich sieht. Und ich möchte einfach danken, dass wir da nicht ohne dich unterwegs sind. Amen.